Ich lese Gottes Wort, Philipper 1, Vers 12 bis Kapitel 2, Vers 18. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden, doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird, und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Ja, wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein und ihn für das zu preisen, was er durch mich für euch getan hat. Aber das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dann werdet ihr, ob ich nun komme und euch besuche oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet, und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen. An dem allem zeigt sich, dass sie verloren gehen und ihr gerettet werdet. So ist es von Gott selbst gefügt. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Ja, ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich, den Kampf, den ihr miterlebt habt, als ich bei euch war und in dem ich, wie ihr gehört habt, immer noch stehe. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wort der anderen bedacht sein, auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich auch noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz, wie ein Verbrecher. Deshalb hat ihn Gott auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr auch ihm weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht euch unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt, während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Verbannt alle Unzufriedenheit und Streitsucht aus eurer Mitte, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Dann kann ich dem Tag, an dem Christus wiederkommt, voll Zuversicht entgegensehen. Glücklich darüber, dass ich das Ziel meiner Arbeit nicht verfehlt habe und dass meine Mühe nicht umsonst gewesen ist. Und selbst wenn ich zum Tode verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen. Mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, das für Gott ausgegossen wird und das eure Opfergabe vervollständigt. Den Dienst, den ihr Gott aufgrund eures Glaubens erweist. Ja, auch dann werde ich mich freuen. Außerdem habe ich ja Teil an der Freude, die euch alle erfüllt. Macht ihr es doch genauso. Freut euch und nehmt teil an meiner Freude.
Ich lese weiter von Kapitel 3 an. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen. Und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Nehmt euch in Acht vor unreinen Hunden. Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztendlich nicht beschneiden, sondern von verstümmeln. Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es doch noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte ich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer, für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es vor Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was von mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eines aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reichen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft von ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird in seinem eigenen Körper gleichmaßen der Gottesherrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum von seiner Herrschaft zu unterstellen. Das soll also eure Einstellung sein, liebe Freunde. Haltet daher treu zum Herrn. Ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe und nach denen ich mich sehne. Ihr seid meine Freunde und mein Siegeskranz, der Lohn für alle meine Mühe. Ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Sie gehören ja beide dem Herrn. Und dich, meinen treuen Weggefährten, bitte ich, ihnen dabei zu helfen. Schließlich haben diese beiden Frauen Seite an Seite mit mir für die Sache des Evangeliums gekämpft. Sie und Clemens und meine übrigen Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und von Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid.
Vielen Dank. Das waren jetzt viele Worte zum Zuhören. Und ich möchte noch Gott bitten, dass er diese Worte gebraucht, um zu uns zu reden. Guter Gott, ich danke dir für diese Worte, für diesen Brief, den wir haben. Und ich bitte dich, dass du jetzt zu jedem von uns sprichst, dass du schon uns dazu bereit gemacht hast, dass du durch diese Worte schon zu uns gesprochen hast und dass du es weiter tust, um uns mehr von dir zu zeigen, damit wir dich besser kennenlernen können. Amen. Dieser Brief an die Philipper, den wir gerade gehört haben, enthält im ganzen Neuen Testament, also im zweiten Teil der Bibel, die höchste Dichte an Freude. Paulus freut sich über die Philipper und über ihren Umgang miteinander. Er freut sich auf die himmlische Welt, nach seinem Tod auf dieser Welt. Er beschreibt also Vorfreude. Er lädt zur Mitfreude ein. Er freut sich, obwohl er unschuldig im Gefängnis sitzt. Und in dem Abschnitt, um den es jetzt im Speziellen geht, also in dem Kapitel 4, die Verse 2 bis 7, die wir zuletzt gehört haben, da fordert er vehement zum Freuen auf. Und das wirft ja die Frage auf, macht das Sinn? Kann man sich auf Befehl freuen? Wenn man Freude etwas untersucht, dann kommt man relativ schnell darauf, dass es sehr unterschiedliche Verständnisse und unterschiedliche Arten von Freude zu geben scheint. Innerhalb der sogenannten Wohlbefindensforschung gibt es manche, die sie am ehesten als Emotion verstehen, die durch positive Erlebnisse oder auch durch positive Vorstellungen ausgelöst wird. Dann gibt es manche, die Freude eher größer fassen und als so eine Art Zufriedenheit sehen mit den Lebens- und Beziehungsumständen seines Lebens. Und dann gibt es andere, die den Schwerpunkt auf eine Haltung legen, die geprägt ist und die wie so eine Brille funktioniert, durch die man das Leben positiver bewertet als ohne diese Haltung. Und dann gibt es ja umgangssprachlich noch irgendwo in diesen ganzen Kategorien die Schadenfreude, die Gaumenfreude oder in der Pädagogik die Spielfreude. Und was jedenfalls für alle dieser Arten oder dieser Verständnisse von Freude gilt, ist erstens, sie sind abhängig von bestimmten Umständen, also von Ereignissen oder auch Personen, die diese Emotionen in uns hervorrufen können, von Umständen, die diese Zufriedenheit ermöglichen, abhängig von einer Biografie und von Entscheidungen, sich zu freuen, die diese Haltung mitgeprägt hat, abhängig davon, ob der Koch unseren Geschmack getroffen hat. Also erstens, all diese Verständnisse und Arten von Freude sind abhängig von bestimmten Umständen. Und zweitens, weil man diese Umstände nur bedingt beeinflussen kann, macht es in diesem Fall nicht besonders viel Sinn, dazu aufzufordern, sich zu freuen. Das heißt, entweder macht es auch keinen Sinn, dass Paulus dazu auffordert, oder er muss eine andere Art von Freude meinen. Was ich bisher von Paulus gelesen habe, zeigt einen ziemlich klaren Verstand und ziemlich beeindruckende Zusammenhänge. Und deshalb gehe ich davon aus, dass es Sinn macht, was er schreibt und dass er zum Freuen aufruft. Und wenn das Sinn ergibt, sprich, wenn es funktioniert, dass man sich entscheiden kann, sich zu freuen, dann ist die Frage, wie funktioniert das? Und ich glaube, der Text zeigt uns dazu mehrere Dinge, von denen ich über zwei sprechen möchte. Einmal den Grund zu tiefer Freude, zu der man sich entscheiden kann. Und zweitens den Weg zu übernatürlichem Frieden, der ganz eng damit zusammenhängt. Zuerstens der Grund zu tiefer Freude. Diesen Grund, den schreibt Paulus direkt, oder was heißt direkt, wir haben schon den ganzen Zusammenhang jetzt, aber in dem Text, den ihr im Programmheft habt, schreibt ihm im Kapitel 4, Vers 4, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid, also mit Jesus. Das ist für Paulus der Auslöser. Die Tatsache, wegen der es Sinn macht, sich zu freuen, ist, verbunden zu sein mit Jesus, und zwar was auch immer geschieht. Dann ist die nächste Frage, was bedeutet es denn, mit Jesus verbunden zu sein? Und die Antwort darauf ist mir aufgefallen, haben wir eigentlich im letzten Predigttext von letzter Woche schon bekommen, nämlich im Johannesevangelium im dritten Kapitel. Dieser unter Christen sehr bekannte Vers 16, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das heißt, Gott liebt die Welt, die er geschaffen hat. Und wir feiern, besonders an Weihnachten, dass er seine Liebe zu uns letztendlich dadurch gezeigt hat, dass er seinen eigenen Sohn hergegeben hat, um uns zu begegnen. So direkt und so unmittelbar wie nur möglich. Um sich uns neu vorzustellen und zu sich einzuladen. Und das ist nötig, weil unser Normalzustand ist, nicht mit ihm verbunden zu sein. Und mit ihm verbunden werden wir dadurch, sagt Jesus in diesem Text selber, dass wir an ihn glauben. Und zwar, dass wir ihm glauben, dass er Gottes Sohn ist und selbst Gott ist und dass er die Wahrheit in Person und der Weg zu Gott in Person ist. Und warum ist das ein Grund zur Freude, mit ihm verbunden zu sein? Ich denke, wenn es irgendetwas gibt, das diese Welt in ihre Existenz gerufen hat und das die Quelle von allem Leben ist, wenn es irgendetwas gibt, das absolut gut ist in dieser Welt, etwas, das Liebe und Wahrheit in Reinform ist und das die Macht hat, alles zu einem guten Ende zu bringen, wenn es irgendwie sowas gäbe, gäbe es dann etwas Besseres, als damit in Kontakt zu sein oder noch mehr damit intensiv verbunden zu sein? Ich gehe davon aus und Christen glauben, dass all dieses Etwas der Gott der Bibel ist, der sich uns in Jesus gezeigt hat. Der Schöpfer von allem und von uns allen ist, der uns unendlich liebt, der mächtig ist und der für uns ist. Und mit Jesus verbunden zu sein, bedeutet mit diesem Gott verbunden zu sein. Ohne diese Verbindung sind wir abgeschnitten von ihm. Und da ist die Bibel sehr klar, dann sind wir verloren, weil wir getrennt sind von diesem Gott für immer. Und für immer ohne alles, was gut ist, kann nur schrecklich sein. Vielleicht macht dich diese Aussage wütend und du denkst dir, wie kann ich mir anmaßen, das zu sagen oder damit zu drohen? Aber Fakt ist, ich habe mir das nicht selber ausgedacht, sondern das ist einfach, wie die Bibel es beschreibt, durch die Gott sich uns mitgeteilt hat. Das glauben wir. Und wenn das wahr ist, dass jeder von uns verloren ist ohne diese Verbindung, und wenn es wahr ist, dass jeder von uns in der Verbindung mit Jesus gerettet von allem Schlechten, erlöst, absolut vergeben und befreit ist, dann ergibt es auch Sinn, dass Paulus so radikale Aussagen treffen kann, wie wir weiter vorne im Brief gehört haben, im ersten Kapitel. Auch in Zukunft, hat er geschrieben, wird mir nichts meine Freude nehmen können, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Was Gott uns in allen Büchern der Bibel erzählt, worauf er hinweist und was er auf 1000 Arten beschreibt, ist, Jesus bedeutet und realisiert alles, wofür wir geschaffen sind. Er realisiert und bedeutet alles, wonach wir uns sehnen und was wir brauchen. Wenn du schon an Jesus glaubst, glaubst du das? Dass Jesus alles bedeutet und realisiert, wofür du geschaffen bist? Alles, wonach du dich sehnst und alles, was du brauchst? Stell dir kurz vor, was wäre, wenn es Weihnachten gar nicht gäbe. Es gibt ja Kulturen und viele Religionen, in denen das der Fall ist. So abgesehen von der schönen Stimmung und den Keksen und den Geschenken, um die es schade wäre, wenn Jesus nicht auf diese Erde gekommen wäre und uns nicht Gott den Vater gezeigt hätte und uns nicht zu ihm eingeladen hätte. Welche Hoffnung hätten wir? Welchen wirklichen tiefen Sinn hättest du, der nicht vergehen kann? Welche Sicherheit hättest du, dass alles gut wird? Wie könntest du dir selbst vergeben? Und wie könntest du wissen, dass du bedingungslos angenommen und geliebt bist, unabhängig von deiner Leistung? Aber Jesus ist gekommen. Und durch ihn können wir wissen, wer Gott ist und was für ein guter Vater er ist. Und durch ihn können wir in Kontakt kommen mit diesem guten Gott. Und weil Jesus gekommen ist, kann uns alles vergeben werden. Ist Versöhnung und echte Liebe und sind tiefste, heilende Beziehungen möglich. Und mit ihm hat das Leben einen unvergänglichen Sinn, eine unerschütterliche Hoffnung und ein großartiges Ziel, das nicht zu toppen ist. Und deshalb ist dieser Grund für Freude größer und stärker als alles andere auf der Welt, was gegen Freude sprechen könnte. Größer als der Fehler, den du neulich gemacht hast. Größer als die Sorgen, die du dir über die nächste Zeit machst. Größer als das Problem, vor dem du gerade stehst. Dieser Grund zur Freude ist bedeutsamer, als dass dein Partner, deine Mitbewohner oder deine Kinder dich an den Rand des Wahnsinns treiben. Dieser Grund zur Freude ist auch größer und langfristiger, nämlich ewig, als die Krankheit, die dich gerade betrifft oder einen deiner Lieben. Größer als der Streit, den du neulich hattest. Wie auch am Anfang des Textes, den ihr im Programm habt, den Abschnitt, wo es einen Konflikt zwischen den zwei Frauen gibt. Paulus bildet sich nicht ein, dass mit dieser Freude jetzt alles sofort glatt läuft. Er hat in derselben Welt gelebt wie wir. Und diese Freude heißt nicht, pausenlos mit Hochgefühl und grinsend durch die Welt zu laufen, sondern es geht ja gerade um eine Freude, die total emotional sein kann, aber die darüber hinausgeht und immer noch da ist, wenn alle anderen Gründe sich zu freuen weg sind. Denn dieser Grund zur Freude ist größer als jeder andere Grund, den du in deinem Leben hast. Was waren die größten Momente der Freude in deinem Leben? Und was waren oder was sind ihre Auslöser? Jesus Christus ist erstens derjenige, der alles Gute gemacht hat, worüber wir uns freuen können. Und damit ist er auch der größte Grund für Dankbarkeit. Und zweitens ist Jesus einfach nur in seiner Person und was er für uns bedeutet, ein noch viel größerer Grund als das, was du dir gerade vorgestellt hast, an was du dich gerade erinnert hast. Und das bedeutet, diese Art der Freude ist im Gegensatz zu allen Arten, die wir innerhalb dieser Welt finden können, unabhängig von Umständen und Mitmenschen. Und deswegen ergibt es Sinn für Paulus, seine Leser und uns heute aufzufordern, freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit Jesus verbunden seid. Und in diesem, was auch immer geschieht, also unabhängig von allen Umständen, ist uns Paulus selber ein riesiges Vorbild. Er sitzt im Gefängnis, unschuldig, er weiß nicht, ob er demnächst zum Tode verurteilt wird und er freut sich. Weil ihm Menschen und Umstände und selbst der Tod auf dieser Welt letztendlich nichts nehmen könnte, was er nicht durch Jesus trotzdem ewig hat. Jesus ermöglicht damit die stärkstmögliche trotzdem Freude. Es gibt auch heute viele Christen, die mich unglaublich darin beeindrucken, wie sehr sie dieses, was auch immer geschieht, verstanden haben. Und eine von ihnen ist Joni Erickson Tada. Das ist eine Frau, die leidenschaftliche Sportlerin war, die dann als junge Frau einen Sportunfall hatte und sich mehrere Wirbel gebrochen hat und seitdem querschnittsgelähmt ist. Sie wäre daran fast zerbrochen, die hat mehrfach versucht, sich umzubringen. Und das, was sie gehalten hat, war ihre Verbindung zu Jesus. Und zwar nicht mit einem perfekten, zweifellosen Glauben, sondern mit unheimlich vielen Kämpfen. Aber was sie heute trotzdem sagen kann, das habt ihr als Zitat im Programmheft auf Seite 1. Sie hat durch Jesus eine übermenschliche trotzdem Freude über allen miserablen und manchmal hoffnungslosen irdischen Umständen. Ich hätte mir überlegt, es nicht zu lesen, aber jetzt lest ihr es alle, deswegen warte ich kurz. Also sie hat diese beeindruckende Freude trotz miserabler Umstände, die für sie wirklich manchmal hoffnungslos aussehen. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, dem Weg zu übernatürlichem Frieden, der ganz eng mit dieser Freude verbunden ist. Denn es ist, als ob Paulus sagt, freut euch, was auch immer geschieht. Ja, ich weiß, das ist hart. Und deswegen erkläre ich euch jetzt auch, wie das gehen kann und was Gott euch gibt, um dahin zu kommen. Und da schreibt er, macht euch keine Sorgen. Und wenn ich das lese, denke ich, aber ich mache mir Sorgen. Und um manches muss man sich ja auch Gedanken machen. Und dann kommen mir eben auch die weniger schönen Möglichkeiten in den Kopf, was noch passieren könnte. Wende dich in jeder dieser Lagen an Gott. Komm einfach mit Bitten und ehrlichem Flehen zu ihm. Und dagegen wende ich dann vielleicht innerlich ein, dass ich bestimmt nicht in jeder Lage daran denken werde und dass es außerdem anstrengend ist, weil ich weiß, wenn ich ehrlich mit Dingen zu Gott hingehe, dann kann ich nicht mehr einfach in meinen Sorgen und meinem Selbstmitleid baden und daran festhalten, sondern, und das passiert immer, dann werde ich eine andere, stärkere und zuversichtlichere Sicht auf die Dinge bekommen. Geh mit allem zu Gott. in jeder Lage, in der es dir einfällt, das ist besser als gar nicht. Und zwar dankbar, denn du weißt genau, dass es dafür immer genug Gründe gibt. Und ja, das weiß ich. Und nicht umsonst gibt es Dankbarkeitsübungen und Anleitungen und nicht umsonst rät die Psychologie und bestätigt die Glücksforschung, dass allein schon bewusste und geübte Dankbarkeit fröhlicher und glücklicher macht. Und wie gut, wenn ich sogar weiß, wem ich dankbar sein kann. Denn das bedeutet, dass jemand für mich ist und gut ist und mir gut getan hat. Und bei Gott, der sich nicht verändert, weiß ich, dass er mir auch weiterhin gut tun wird und für mich ist. Sprich, mein Grund zum Dankbarsein jetzt ist gleichzeitig ein Grund, mich auf die Zukunft zu freuen und zuversichtlicher zu sein. Und das bringt dann das sich Sorgen machen ganz schön ins Wanken, weil ich merke, es unterschätzt, wie gut Gott ist, wie mächtig er ist und wie sehr er für uns ist. Und immer wenn ich diesen Weg gehe, wenn ich Gott meine Sorgen erzähle oder auch einfach nur mit meinen Herausforderungen und Schwierigkeiten im Kopf mich an Gott wende, wenn ich Bibel lese und seine Zusagen dagegen halte, also ich kämpfe für dich, Gott ist meine Stärke, fürchte dich nicht, sei mutig und stark, denn ich bin bei dir. Wenn ich diesen Weg gehe, der hier in Vers 6 beschrieben ist, und wenn ich Gottes Kraft und Güte für mächtiger halte als die Gründe für meine Sorgen, dann passiert das tatsächlich, was uns der Vers 7 zusagt. Nämlich, dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Das heißt nicht, dass wir dann sofort wieder happy sein müssen oder dass ich das wäre, weil ich vergessen habe, wie schwierig das gerade alles ist. Aber ich weiß dann wieder, dass es etwas gibt, was noch größer ist und noch stärker ist. Und dass genau in diesen Momenten und Situationen gerade gilt, freu dich, was auch immer geschieht, weil du mit Jesus verbunden bist. Bei mir hat sich dieser Weg hin zur Freude und hin zum Frieden schon unglaublich oft abgespielt und ich muss ihn immer wieder gehen. Und das sah ganz unterschiedlich aus. Es hat schon buchstäblich auf dem Boden stattgefunden, Tränen überströmt und zum Schluss wie umarmt von Gottes stiller, großer und heilsamer Anwesenheit. Oder ganz unspektakulär an ganz vielen Morgenden bei uns zu Hause auf dem Sofa, an denen Jesus mich freundlich, aber bestimmt daran erinnert, dass ich allen Grund zur Freude habe, obwohl. Einfach nur, weil er da ist. Und ich mich, wenn ich es zulasse, dass er mich nicht gehen lässt, ohne mir seinen Frieden zu schenken. Zuletzt durfte ich diesen Weg heute Morgen gehen. Unspektakulär, aber wichtig. Ich weiß nicht, ob Weihnachten bisher für dich Grund zur Freude war. Ob du das denken kannst, Advent, Freude kommt an. Aber ich hoffe von Herzen und ich bete, dass Gott dir heute Morgen deinem Kopf und deinem Herzen Gründe oder vielleicht Anfänge für Gründe gegeben hat, dich zu freuen. Und darum bitte ich Gott jetzt noch. Ich bete. Guter Gott, ich danke dir für alle Gründe, die du uns gegeben hast, uns zu freuen und am meisten einfach dich selbst und wie gut du zu uns bist. Ich bitte dich von Herzen, dass du das in jedem von uns stärker und verwurzelter machst, dass wir uns über allen Umständen irgendwie freuen können, wissen können, du bist da, du bist gut und du bist für uns und das bist du unser ganzes Leben lang. Bitte stärk die Verbindung zu uns, von dir zu uns, damit es wahr werden kann. Amen.